Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Viele Schlagzeilen ließen Anleger zuletzt aufhorchen. Die EZB warnt vor einem Goldkollaps. Was bedeutet das für Anleger und für Gold selbst? Und wir sprechen über die Zuspitzung des Nahostkonflikts, was das auch auf die Rohstoffmärkte für Auswirkungen hat. Das bespreche ich hier im Rohstofftalk mit Michael Blumenroth. Er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank und zugeschaltet aus Frankfurt. Schön, Sie zu sehen, Herr Blumenroth.
Ich freue mich auch, Herr Koch.
Ja, die Zuspitzung des Nahostkonflikts Israel, Iran, das war zwar irgendwie erwartet worden, kam dann aber vergangenes Wochenende doch recht plötzlich. Was bedeutet das denn jetzt für die Rohstoffmärkte und vielleicht auch für Öl?
Ja, für Öl hat man schon gleich eine starke Reaktion gesehen. Es war ja so einen Tag vor, kamen schon da die ersten Gedanken daran auf, dass eventuell da wieder was im Nahen Osten an Eskalation bevorstehen könnte, als die USA ihr Botschaftspersonal gewarnt hat in Bagdad oder beziehungsweise auch Botschaftspersonal abgezogen hat und auch die Familienangehörigen der Botschaftsmitglieder aus dem Nahen Osten ausgeflogen hat. Da hätte man eigentlich schon damit rechnen können, dass was passiert. Aber am Freitag kam es dann doch recht überraschend, besonders in dem Ausmaß, in der Stärke, dass die Eskalation zwischen Israel und dem Iran sich innerhalb von so kurzer Zeit so stark hochgeschaukelt hatte. Jetzt haben wir starke Reaktionen im Ölmarkt gesehen. 13% ging es hoch, zeitweise am Freitag, ging aber dann auch schon im Tagesverlauf wieder etwas nach unten. Jetzt zu Beginn dieser Woche haben wir gesehen, dass der Ölpreis dann auch gleich wieder deutlich mit 5,5-6% Kurssteigerung in die Woche reingegangen ist, aber dann auch schon im Tagesverlauf oder am frühen Montag kam man dann schon wieder etwas zurück. Und das ist auch so ein Zeichen, dass die Märkte momentan eine gewisse Risikoprämie einpreisen, also gerade in den Ölmärkten, aber auch zum Beispiel bei Erdgas, weil aus dem Nahen Osten ja auch relativ viel Erdgas den Rest der Welt geliefert wird. Diese Risikoprämie wird eingepreist, aber es wird nicht von einer weiteren Eskalation über diese beiden Parteien heraus ausgegangen. Also es ist, was wir jetzt sehen am Ölpreis, ist, man vermutet aus Händlersicht, dass wahrscheinlich 50% des iranischen Öls, das in den letzten Monaten exportiert wurde, das wird ja immer noch Richtung Asien, China oder Indien exportiert, dass diese 50% ungefähr wegfallen aufgrund der Konflikthandlungen, die momentan stattfinden werden, aber dass keine weitere Eskalation stattfinden wird, was insbesondere zum Beispiel wäre, die Straße von Hormuz zu sperren, wodurch, glaube ich, 30% des weltweit gelieferten Öls normalerweise durchfahren müssen. Also die Märkte sind in Hab-Acht-Stellung. Es gibt eine gewisse Risikoprämie, die eingepasst wird. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt dann so eine starke Panik sehen an den Märkten, wie wir sie vielleicht früher mal gesehen haben. Momentan gehen die Märkte davon aus, dass der Konflikt zwischen diesen Parteien begrenzt bleibt und dass es keine schwerwiegenden nachhaltigen Auswirkungen auf die Ölförderung haben wird.
Harter Themenwechsel. Volkswirte der Europäischen Zentralbank warnen vor einem Goldkollaps und einer Dollardämmerung. Was steckt dahinter?
Das sind zwei verschiedene Sachen eigentlich. Goldkollaps, also die Volkswirte der EZB haben davor gewarnt, dass mittlerweile das Volumen der Derivatenkontrakte auf Gold, also Derivatekontrakte sind abgeleitete Kontrakte, sind Terminkontrakte, Optionskontrakte und Ähnliches, die Gold unterliegend haben, aber die nicht unbedingt physische Lieferung von Gold bedeuten. Also das Volumen dieser Derivatenkontrakte übersteigt deutlich das Volumen des überhaupt weltweit physisch vorhandenen Goldes. Und wenn jetzt theoretisch jemand, das war die Gedankenannahme der EZB-Volkswirte, auf die Lieferung bestehen würde von Gold, also hat einen Terminkontrakt, der Terminkontrakt läuft aus, er hat damit Gold gekauft, was dann theoretisch, wo er auch einen Lieferanspruch darauf hätte. Wenn jetzt der Käufer dieses Kontraktes darauf bestehen würde, das Gold physisch geliefert zu bekommen, könnte es Engpässe am Goldmarkt geben, weil einfach nicht genug Gold da wäre, um alle Lieferverpflichtungen zu decken. Ist etwas, was jetzt nicht neu ist. Das gibt es an den Rohstoffmärkten immer wieder. Das gibt es nicht nur in Gold, das gibt es in allen Metallen. Wir haben ja auch mal negative Ölpreise an den Terminbörsen gesehen. Also Rohstoffmärkte sind schon natürlich anfällig für Verwerfungen, sagen wir es mal so. Aber es ist eigentlich ein Thema, was ich schon seit 20 Jahren kenne, dass es einfach mehr Kontrakte auf Gold gibt, als überhaupt physisches Gold verfügbar ist. Und da kann ich sicher ein bisschen an Entwarnung liefern, weil ich in der ganzen Zeit, in der ich das gehandelt habe, gibt es immer immer wieder solche Vorkommnisse, wo es dann tatsächlich Liquiditätsprobleme gibt, kurzfristig an den Märkten. Das wird dann meistens halt einfach durch höhere Preise bereinigt. Zweitens, die allermeisten Marktteilnehmer an den Terminbörsen wollen das Gold gar nicht physisch geliefert haben, weil sie müssen es dann irgendwo auch lagern und hinstecken und Lagerstätten bewachen und erstmal versichern und alles Mögliche dazu. Das wollen die meisten nicht. Die meisten wollen den Kontrakt entweder dann Geldausgleich haben, Beausgleich haben oder rollen den Kontrakt in den nächsten Terminlaufzeit weiter. Und dann das Dritte ist, der Goldmarkt ist eigentlich sehr liquide. Im Goldmarkt wird jeden Tag mehr umgesetzt als zum Beispiel im Handel Euro-Yen, was auch schon ziemlich viel ist. Und am Goldmarkt gibt es auch die Market Player wie Notenbanken, die sehr, sehr, sehr viel Gold in ihren Beständen haben und die können dieses Gold notfalls auch verleihen. Also es wäre die Möglichkeit immer noch, dass du da das Notenbanken in den Markt reinkämen und dann tatsächlich auch über die Leihgeschäfte dann diese Liquiditätsspitzen abfangen können. Also da kann ich ein bisschen eine Entwarnung geben. Diese Gefahr sehe ich eigentlich nicht. Also ausschließen kann man natürlich gar nichts, aber ich sehe die Gefahr weder jetzt noch in naher oder mittlerer Zukunft. Und was das Thema Dollardämmung anbelangt, ähnlich. Also die Fragen kommen auch ständig aus Kundenkreis. Kann ich mal nur sagen, ja, es spricht einiges dafür, dass sehr, sehr viele große Marktteilnehmer aus Asien jetzt ihre Portfolios diversifizieren. Es ging die letzten 15 Jahre, ging alles Geld in die US-Aktienmärkte rein, in US-Anleihen. Da gab es halt mehr Renditen als für Eurozone-Anleihen. US-Aktienmärkte haben seit der Finanzkrise besser performt als die europäischen Aktienmärkte. Aber wir sehen jetzt ein Umdenken aufgrund der etwas schwierigeren, sagen wir mal, Handels- und Zollpolitik. Es wird Geld aus den USA abgezogen, diversifiziert, auch in Gold hinein, in Gold, in europäische Aktien, europäische Anleihen hinein. Aber es ist nichts, wo man jetzt erwarten kann, dass es einen völligen Kollaps gibt in Dollaranleihen. Der US-Dollar wird die Weltleitwährung bleiben in den nächsten Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten. Und was allerdings zu erwarten ist, dass er mittelfristig abschwächen wird, also dass er abwerten wird, das muss natürlich jeder Anleger sich dann auch im Klaren sein, der in den USA Geld investiert, dass eventuell auch die Währungskomponente, dass er die mit ins Kalkül ziehen muss.
Und es kommt jetzt auch wieder eine andere Diskussion auf. Die Bundesbank hat etwa 3.352 Tonnen Gold. Und 37% dieser deutschen Goldreserven lagern im Tresor in der Fed in New York, in der US-Notenbank. Ich war da übrigens auch schon mal 25 Meter unter der Erde. Jetzt kommen Stimmen auf, dass man dieses Gold, diese deutschen Reserven auch zurück nach Deutschland holen sollte.
Ja, definitiv. Ich war da auch schon mal gewesen. Das ist Ewigkeiten her, bestimmt schon 30 Jahre, oder fast 30 Jahre, 25 Jahre. Das durfte auch schon mal Goldbahn streicheln, durften wir nicht. Aber wir durften zumindest mal sehen, den Käfig oder den Keller, in dem die Bundesbank Goldreserven lagern. Die Diskussion hatten wir ja schon vor einiger Zeit. Die Bundesbank hat ja schon einen großen Teil ihrer Reserven zurückgeholt aus London und aus New York und lagert die jetzt in Hessen, formulieren wir es mal so. Es liegt immer noch relativ viel Gold in New York. Es ist jetzt, sagen wir es jetzt nicht unsere Sache, der Deutschen Bank das zu bewerten. Das muss die Deutsche Bundesbank selbst entscheiden. Das sind deren Reserven und deren Entscheidungsvermögen wollen wir jetzt hier nicht kritisch bewerten. Aber es ist meiner Ansicht nach schon relativ sinnvoll, dass Gold in London oder New York liegt, weil dort der Goldmarkt schlechthin ist. Also die beiden größten Goldmarktstätten. Falls aus irgendeinem Grunde die Bundesbank mal das Gold liquidieren müsste, handeln müsste, verleihen müsste, was verkaufen, um es später wieder zu kaufen. Ich wüsste jetzt keinen speziellen Grund, aber es kann ja passieren. Dann ist es einfacher, das Gold da zu haben, wo es dann auch gehandelt werden kann, also in New York oder in London, als es in Frankfurt zu haben und eventuell dann erst rüberfliegen zu müssen, wenn das überhaupt möglich ist. Nicht, wenn, wie während Covid dann die Flüge eingestellt werden zum Beispiel. Also es ergibt schon aus handelspolitischer Sicht ergibt es Sinn, das Gold da zu lagern, wo die liquiden Märkte sind. Ansonsten, wie gesagt, ist das die Diskussion bleibt der Bundesbank überlassen, ob sie da weiter Gold zurückholen möchte oder nicht. Ich glaube, der Stand ist momentan eher nicht.
Wenn wir mal auf den Goldpreis schauen, der ist praktisch weiterhin auf Rekordniveau. Macht es jetzt denn Sinn, Gold zu kaufen? Und wenn ja, dann eher physisch oder als ETF, ETC?
Ja, tendenziell, also kommt auf die Erwartungen auf den Anlagehorizont des Anlegers an. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nochmal durchaus Rücksetzer sehen. Wir haben jetzt auch diese Sommerzeit, da haben wir häufig ein paar schwierige Monate. Da ist die physische Nachfrage in Europa schwach oder auch in Mittleren Osten, Asien. Das sind so die heißen Sommermonate, da steht auch die Produktion häufig still. Also es kann sein, dass es auch durchaus Rücksetzer geben kann. Aber mittelfristig sind wir davon überzeugt, dass Goldpreis weiter Potenzial hat. Also von allen Rohstoffen, die man so bewerten kann, sind wir eigentlich immer noch für Gold am optimistischen eingestellt, weil die Notenbanken kaufen massiv weiter Gold. Die Privatanleger, gerade auch im asiatischen Raum, die haben Investitionsmöglichkeiten, die sie früher nicht hatten. Die investieren immer noch einen sehr großen Teil ihrer Portfolios in Gold hinein. Auch gerade jetzt Kapitalsammelstellen in China dürfen das, die durften das früher nicht. Und deswegen mittelfristig gehen wir von steigenden Kursen aus. Kann immer Rückschläge geben. Jetzt kurzfristig haben wir auch in den letzten Wochen gesehen. Aber Anleger, die mittleren Zeithorizont haben, die jetzt nicht nur 3 Tage später wieder raus wollen, würde ich sagen, ja, es ist ein guter Zeitpunkt. Vielleicht jetzt nicht mit 100% rein, sondern vielleicht ein bisschen Teil des Anlagegeldes und dann wieder reinsteigen, falls die Preise tatsächlich nochmal zurückkommen. Und wenn, dann würde ich tatsächlich immer ETCs, ETFs empfehlen. Wir haben sehr enge Geldbriefspanne. Das Gold wird physisch gelagert, man muss sich nicht selbst darum kümmern. Die Kosten sind sehr niedrig. Also ich sehe da eigentlich nur Vorteile und relativ wenig Nachteile.
Schauen wir mal auf Platin, das kürzlich auf ein 4-Jahres-Hoch gestiegen ist. Ist das jetzt auch gerade wieder interessanter für Anleger?
Ja, interessanter schon. Jetzt hat die Frage, ich habe jetzt, die Frage kommt jetzt auch häufiger auf. Tatsächlich bin da so ein bisschen skeptisch. Also was wir jetzt gesehen haben in Platin, ja, da hat es eine ordentliche Bewegung gesehen. Wir haben seitwärts gesehen zwischen 900 und 1000 Dollar. Die Unze hat es quasi jetzt, glaube ich, 18 Monate lang festgehangen. Jetzt geht's oben raus und was passiert so? Die ganzen Trendfolger, die sehen da, oh, das ist so eine Handelsspanne, die wird jetzt gerade mal überschritten. Da scheint sich ein Trend rauszubilden. Da springen wir jetzt mal auf diesen fahrenden Zug drauf. Ich glaube, der Zug ist jetzt schon ziemlich voll momentan. Die Frage ist halt mittelfristig, wozu wird Platin gebraucht? Wird einmal gebraucht für Katalysatoren, für Dieselkatalysatoren, gerade jetzt für LKWs. Da braucht man wohl auch, sagt man, in China ist die Nachfrage weiterhin recht groß. Man braucht es aber auch für Elektroautos, für Elektrobatterien braucht man auch wohl 1 Gramm Platin pro Katalysator oder sowas in der Richtung. Also die Nachfrage sollte wachsen, wenn die Autoindustrie sowohl elektrisch als auch nicht elektrisch, also dieselmäßig dann weiter wachsen sollte. Das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Es kommt mittlerweile auch so ein bisschen das Anlagemedium rein, weil Platin, als ich angefangen habe im Handel, war Platin teurer als Gold. Jetzt haben wir Gold bei 3.400, 3.500 und Platin bei 1.300 nach dem Anstieg. Und deswegen ist die Spanne einfach zu groß. Ich denke, die Spanne muss sich mittelfristig vielleicht ein bisschen verringern. Platin könnte dann auch nachziehen, aber wir haben jetzt eine starke Aufwärtsbewegung gesehen, so 30% hoch. Und ich bin jetzt so ein bisschen skeptisch, dass es so weitergehen wird, sondern ich glaube, das wird erstmal Gewinne mitgenommen. Aber mittelfristig für Anleger würde ich sagen, auch Platin wäre etwas, wo man durchaus ein Auge drauf werfen könnte.
Die USA und China haben sich jetzt beim Streit auf die Exportbeschränkungen für seltene Erden geeinigt. Was bedeutet das und sind jetzt Versorgungsengpässe damit vom Tisch?
Ja, sagen wir mal so, die Informationen haben wir jetzt eher aus den USA bekommen als von China. Auf was man sich da genau geeinigt hat, war es jetzt nicht so, dass es auch aufgrund der Situation im Nahen Osten wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe es noch nicht gehört, dass Präsident Xi dem Ganzen so zugestimmt hätte, wie das jetzt von den USA verkündet wurde. Tendenziell kann man sagen, ja, es sieht so aus, als wäre die Situation da ein bisschen verbessert. Es sind ja nicht nur die USA, die unterleiden, auch wir in Europa. Ich denke sogar, wir in Europa könnten wahrscheinlich eher sogar ein bisschen bevorzugt werden, was das Thema seltene Erden anbelangt. China hat ja Exportbeschränkungen. Also die Firmen müssen beantragen, dass sie exportieren dürfen und welche Mengen sie exportieren dürfen und in welches Land sie die exportieren dürfen. Und das ist momentan halt etwas, was die Märkte bewegt, was auch meiner Ansicht nach dafür gesorgt hat, dass die USA wieder das Gespräch mit China sehr aktiv gesucht haben. Ich glaube nicht, dass die Versorgungsängste jetzt für alle Zeit vom Tisch sind, weil China hat auch gemerkt, dass es so eine Karte, so ein Joker, den man auf den Tisch schmeißen kann, der dann jederzeit andere Trümpfe übertrumpft, übersticht. Oder wie beim Skatspiel kommt dann der Kreuzbube auf den Tisch und da auf einmal kommt alles zu mir rüber. Das ist etwas, denke ich mal, was China weiß. Und da würde ich sagen, ist vielleicht zu früh, die völlige Entwarnung auszurufen, aber momentan sieht zumindest nach einer Entspannung aus.
Und zum Schluss vielleicht nochmal, gibt es noch weitere Rohstoffe, auf die Sie gerade ein Auge werfen?
Ja, zum Beispiel, wir hatten eben Platin gehabt auf Silber, kann man ein starkes Auge werfen. Das ist auch sogar auf ein 13-Jahres-Hoch gestiegen. Das hat immer so ein bisschen zurückgezuckt bei 35 Dollar die Unze. Jetzt haben wir einen Anstieg gesehen, Entschuldigung, über die 35 Dollar Richtung 36,50. Auch hier Trendfolgemodelle kommen drauf und viele Händler schauen auf die Gold-Silber-Ratio. Also wie viel Unze Silber kann ich mit einer Unze Gold kaufen? Da haben wir jetzt tatsächlich Ratios gesehen über 100, 105 oder sowas normal, so langfristig sind so 70, 75 rum. Und da stellt man sich natürlich als Analyst oder Händler die Frage, ist Silber nicht unterbewertet im Vergleich zu Gold? Erstens. Zweitens, wie Sie gesagt haben, Gold in der Nähe von Rekordhochs. Silber hat schon bei $50 die Unze gehandelt. Da sind wir noch 13, 14 Dollar von weg. Bedeutet, da wäre noch Platz nach oben. Also da denke ich mal, mittelfristig ist da auch Potenzial für Silber. Wichtig auch Basismetalle, Aluminium, der Zölle 50% von den USA ausgerufen wurden. Da ist auch an dem Tag, an dem Donald Trump das verkündet hat, ist der Kontrakt für Midwest Aluminium deutlich nach oben geschossen. Also die Händler gehen davon aus, dass die Zölle komplett auf die Preise draufkommen auf US-Aluminium, was schlecht ist für den Verbraucher natürlich drüben. Und Kupfer ist jetzt im Fokus, weil eventuell auch auf Kupfer werden weiterhin Zölle geprüft werden. Es gibt auch einige Minenausfälle. Also da zeichnet sich jetzt so eine Knappheit ab, die wir vielleicht erst später im Jahr erwartet hätten. Also das sind Metalle, wo man sicherlich auch ein Auge darauf werfen kann und wo wahrscheinlich auch Aufwärtspotenzial bestehen könnte.
Sagt Michael Blumroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Vielen Dank für Ihre Einordnungen nach Frankfurt.
Gerne, Herr Koch. Bis nächstes Mal wieder.
Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.